Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Montagmorgen, Treffpunkt, herzlich willkommen bei uns auf DRS1. Was lesen wir nicht alles, was hören wir nicht alles, was uns unsicher macht? 2 Milliarden hat ein UBS-Banker in Sand gesetzt. Oder der Schweizer Franken hat mit massiver Unterstützung müssen abgeschwächt werden. Der Euro ist wegen Griechenland in Schieflage. Oder die Wirtschaft von der Grossmacht USA wächst nicht so, wie sie sollte. All die Informationen, all die Tatsachen, die machen einem unsicher. Sie hören und lesen täglich davon und fragen sich, wo führt das alles her? Der Treffpunkt schaut heute das Gefühl von der Unsicherheit mal genau an. Am Mikrofon der Tommy Scherrer.
Oh,
Es ist 11 Minuten ab der 9, DRS1, Montagmorgen, Sendung heisst Treffpunkt. Wir wollen heute die Unsicherheit von uns Menschen anschauen und in den nächsten paar Minuten den Fokus auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten richten. Das ist etwas, was einige Meldungen gegeben hat in der letzten Zeit. Ich erinnere gerade die 2 Milliarden, die ein UBS Investmentbanker in Sand gesetzt hat. Ich erinnere an die Tatsache, dass die Nationalbank den Franken hat müssen stützen und der Unterwert von 1.20 Franken zum Euro garantiert hat und dort massiv eingegriffen hat. Wirtschaftliche Unsicherheiten, das werden wir in den nächsten paar Minuten anschauen mit unseren beiden Gästen, die wir beim Treffpunkt haben. Heute ist der Kurt Imhoff, Soziologieprofessor an der Universität Zürich für Öffentlichkeits- und Mediensoziologie, ein Fachmann, und der Viktor Meyer, Psychiater und Psychotherapeut, der uns auch begleitet. Ja, wenn wir mal bei dem bleiben, bei der wirtschaftlichen Unsicherheit, der Euro, der Franken, die UBS, Kurt Imhoff, wirtschaftliche Unsicherheiten, was macht das mit dem einzelnen Menschen, was macht das mit der Gesellschaft?
Ja, ein Haufen. Wir haben ja eigentlich eine Kaskade von wirtschaftlichen Unsicherheiten. Angefangen hat es mit der Hypothekarkrise in den USA und der jeweiligen Derivatgeschäft. Dann sind Banken in Schwierigkeiten gekommen und das ganze Finanzsystem. Jetzt haben wir Peripherieländer von Europa, die erfasst worden ist.
Griechenland, Italien, Portugal.
Genau, die PIK-Staaten. Und jetzt in der dritten Stufe fast auch Kernländer. Unter anderem auch die Schweiz. Jetzt, vorher ist bereits schon erwähnt worden mit dem Franken, die Schwierigkeiten, die wir haben. Aber auch Zweifel an der Schuldenfähigkeit von Frankreich, von Belgien. Das heisst, klassische Staaten im Kern von Europa und wir müssen mit einem Double Dip rechnen, das heisst mit einer zweiten tiefen Krise, und das führt die Gesellschaft zu Unsicherheit in politischer Hinsicht, also zu einer Polarisierung, zu Spannungseffekt, und für das Individuum klassischerweise führt es in ökonomischer Hinsicht zu mehr Liquidität, das heisst man leiht sich nicht langfristig fest, man investiert nicht langfristig, und wenn die Leute nicht mehr investieren langfristig, dann hat das für die Wirtschaft zusätzlich Schaden.
Mhm. Kann man das, was Sie jetzt so ganz in einem grossen Wurf hergelegt haben, an gewissen Sachen ablesen, wo man merkt, dass die Leute sich zurückziehen allenfalls, wo man merkt, die wirtschaftliche Unsicherheit hat eine direkte Auswirkung?
Man kann es natürlich ablesen, daran beispielsweise also den Kapitalström, der in Richtung Postfinanz geht. Also man hat Angst um die eigenen Guthaben. Man zieht es ab, oder viele ziehen es ab von den Banken, die im Investmentgeschäft tätig sind. Das heisst, in den Kern der Wirtschaft, Banken, wo man muss Vertrauen haben, die haben ein Vertrauen verloren, einen ausserordentlich hohen Reputationsverlust. Das ist immer problematisch. Das haben wir in der Weltwirtschaftskrise schon gehabt. Also ziehen die Leute jetzt Geld ab. Wir haben Geldanhäufungen an völlig falschen Orten. Wir können es nicht mehr allozieren. Es fließt nicht mehr richtig in die Wirtschaft zurück. Die Notenbanken müssen eigentlich die Liquidität zwischen den Banken künstlich aufrechterhalten. Das sind Phänomene. Dann natürlich auch Phänomene, wo sich äussern die psychische Nöte, Ängste, die die Leute haben. Ängste insbesondere natürlich auch in Bezug auf ihre Kapitalanlagen für die Altersversicherung. Auch die sind ja in dem Zockerhorizont verankert. Das heisst, unsere Kapitalanlagen, unsere Altersversicherung hängen natürlich auch ab als Gegen. Posten von den Staatsverschuldungen unter anderem, Staatsverschuldungen von Griechenland, von Italien, von Spanien etc. Das bedeutet, dass sich die Leute stärker Sorgen machen für die Zukunft.
Es gibt so ein Klischee, jetzt würde ich gerne den Viktor Meyer ansprechen, Psychiater, Psychotherapeut, es gibt so ein Phänomen, so ein Klischee, Herr Meyer, dass man sagt, wer viel hat, hat auch viel zu verlieren. Und wenn man schaut, jetzt eine ganze Nation anschaut, Länder, wo die Leute nicht viel haben, sagt man immer, die sind fröhlicher. Brasilien jetzt zum Beispiel vielleicht als ein Beispiel, Südamerika vielleicht generell, wenn man es vergleicht mit den Wohlstandsgesellschaften, die wir bei uns haben, wo die Wirtschaft stark ist und die Leute viel haben. Kann man das so bestätigen aus Ihrer Sicht? Wenn man nicht viel hat, kann man auch nicht viel verlieren, also geht es einem besser.
Also ich glaube, wenn man Perspektive hat, es kann nur besser werden, geht es einem in der Regel schon besser.
Dann ist man auch weniger
und
unsicher.
Wenn man Perspektive hat, es kann nur schlechter werden, ist es nur schwierig, sich mit dem auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich glaube, in dem Sinn ist die Frage vom Angst haben, von was kommt, etwas, wo die Leute natürlich immer wieder damit konfrontiert sind. Im Augenblick sind es die Sachen, die der Imhoff gesagt hat, aber man muss sich auch vorstellen, vor einem anderen Zeit war es so, dass man die ganze Zeit während dem Kalten Krieg Angst gehabt vor der Invasion der bösen Russen. Während zwei Kriege vorher haben wir sehr viel Grund gehabt, vor ganz realen Sachen Angst zu haben. Das heisst, die Leute sind eigentlich immer mit Quellen von Angst konfrontiert gewesen.
Mhm. Und Angst und Unsicherheit, das ist ein Paar, das zusammengehört.
Und Unsicherheit kann zu Angst führen. In dem Sinn gehört es sicher zusammen.
Mhm. Jetzt nimmt das Wunder, sie daheim, oder? Die wirtschaftliche Unsicherheit, die Weltwirtschaftssituation, die wir jetzt ganz kurz holzschnittsartig auf den Tisch gelegt haben, macht sie das unsicher? Wie gehen Sie damit um? Also, wo knapsen Sie allenfalls mit dem Geld? Wo sagen Sie, oh ja, weil es unsicher ist, gebe ich nicht mehr so viel aus? Das würde uns interessieren. Sie können uns erreichen jederzeit 0848 440 222. Das ist die Telefonnummer 0848 440 222 oder das Mail studio@drs1.ch. Macht Sie die Weltwirtschaftssituation unsicher? Wenn ja, wie gehen Sie damit um? Wie macht sie die Weltwirtschaftssituation unsicher? Das ist ein Aspekt im grossen Thema von der Unsicherheit. Jetzt wollen wir die Weltwirtschaftssituation, die Wirtschaftssituation fokussieren in den nächsten paar Minuten. Begrüsse bei uns den Georg Schegula. Wir haben Sie daher gefragt, wie gehen Sie damit um? Guten Morgen, Herr Schegula.
Guten Morgen, Herr Schäfer.
Von Oberrieden. Und ich weiss auch, dass Sie früher bei der Credit Suisse gearbeitet haben. Das heisst, Sie haben noch ein Händchen und ein Feeling fürs Bankengeschäft, fürs Geldwesen. Frage, Euro, USA, was da alles passiert ist, UBS, 2 Milliarden ins Hand gesetzt. Macht Sie das unsicher, solche Meldungen?
Also ich mache mir das unsicher, ja und nein. Im Moment ist einfach alles gross hochgespielt. Es wird immer nur von den Medien negative Sachen erzählt.
Da darf ich schnell einhängen, Herr Schegula. Moment schnell, Herr Schegula, das ist ja nicht negativ, sondern es sind Tatsachen, dass der Euro in Schieflage ist. Es ist eine Tatsache, dass 2 Milliarden ins Sand gesetzt worden sind. Es ist eine Tatsache, dass in den USA die Weltwirtschaft oder die Wirtschaft nicht so wächst, wie sie sollte und die Arbeitslosigkeit zum Beispiel fast nicht sinkt. Das sind ja Tatsachen. Das ist ja nicht etwas, was man schief darstellt.
Ja, ja, das sind schon Tatsachen, Herr. Aber es wird einfach zu gross an die Wand gespielt. Das sind schon Tatsachen und die Leute haben das Gefühl, jetzt geht die Welt zusammen. Aber wir haben schon etliche negative Sachen gehabt in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Und es ist immer wieder gut gekommen. Es braucht aber sehr lange, bis das wieder gut kommt.
Ist das,
wenn, das weiss niemand.
Ist das die Gelassenheit der Erfahrung, des Alters, wo Sie so reagieren lassen auf die Situation, auf die
das
wirtschaftliche Situation?
Das ist der richtige Satz, Herr, was Sie sagen. Ich habe schon so viel mitgemacht und schon so viel gesehen und erlebt. Aber man muss auch mal Positives anschauen. Und nicht nur immer das Negative gross aufspielen lassen. Es ist eine schlimme Welt. Es ist im Moment eine schlimme Welt. Die Welt wird nicht besser. Aber meine Meinung ist, die Unsicherheit der Leute wird zu gross gespielt. Und meine Meinung ist, dass es wieder besser kommt. Aber es geht eine längere Zeit wieder andere negative Sachen, die in den letzten Jahren gekommen sind.
Darf ich Sie fragen, Herr Schegula, lesen Sie, hören Sie, schauen Sie all diese Meldungen? Interessiert Sie das? Oder schauen Sie schon gar nicht mehr richtig her, weil Sie sagen, ja, es ist
ja,
jetzt
sicher lese ich das, ja sicher. Ich lese die Zeitung, ich lese den Tagesanzeiger, ich höre den Radio und so weiter und so fort, Fernsehen, Medien und so weiter. Aber es wird einfach immer nur negativ. Man hört nur von dem, immer nur von dem. Seit Monaten. Das ist das genau, was die Leute unsicher machen. Nur negativ.
Wie?
Und das nervt mich auch noch ein bisschen, natürlich, ja. Entschuldigung.
Ja, ja, es ist ja jedem selber überlassen, ja, über Medien
das
konsumiert.
Ist Meinung,
ja, ja, über Medien konsumiert oder ja, nicht. Jetzt könnte ich mir vorstellen, weil Sie so ein bisschen aus dem Fachgebiet sind, dass sich Ihr Umfeld, Ihre Leute, Kollegen, Freunde an Sie wenden und die Meinung von Ihnen hören wollen. Ist das so?
Ja, sicher.
Und was sagen Sie denen?
Ja, ich sage Ihnen einfach ruhig Blut. Einfach mal ein bisschen am Geld ein bisschen mehr Sorge geben und nicht nur meinen, ja, jetzt müssen wir da, weiss ich, noch mehr schlitzen, klar. Für die Wirtschaft ist das auch schlechter, oder?
Es gibt doch aber viele, Herr Schegula, die tatsächlich mit Fonds, mit Aktienobligationen mit an dem Markt inne sind oder an dem Markt hängen und Geld verlieren. Und dann kann man ja schon so unsicher werden, dass man anfängt zu rotieren. Was sagen
also,
Sie denn?
Ich sage jetzt Ihnen eins, meine persönliche Sache. Ich habe Aktien. Eine Aktie sollte man nur im Depot haben. Erstens, das Geld gehört ein. Es ist nicht auf Pump. Und die zweite große Sache ist, Sie sind zwischen 5 und 10 Jahren auf das Geld nicht angewiesen. Und drittens, Sie haben Nerven und können gleich schlafen. Nur so geht's. Und wenn Sie das Geld auf Pump haben und am Schluss spekulieren und denken, ja, jetzt kann ich einen Gewinn machen und nachher verkaufe ich es und nachher geht es nur noch ein Loch ab, dann ist es grundfalsch. Nur so geht es, das ist meine Strategie.
Und Sie sind erfolgreich damit? Sie sind
ich
in dem...
bin erfolgreich, ich habe ruhig geschlafen, ich brauche das Geld nicht.
Genau.
Und ich nehme einfach Dividenden und gehe Generalversammlungen.
Und es hat Sie nicht unsicher gemacht,
nein,
jetzt die Situation, weil Sie
genau
schon ein paar Mal erlebt haben. Merci vielmals, Herr Schegula.
Danke, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, wünsche ich Ihnen auch. Merci vielmals. Wir haben jetzt zugelassen, Kurt Imhof, ja, Soziologe und auch Viktor Meier, Psychiater, Psychotherapeut. Ist das eine Strategie, dass man sich einfach, Herr Meier vielleicht, dass man sich auf seine langjährige Erfahrung beruft und sagt, ja, das haben wir schon ein paar Mal gehabt?
Jeder Mensch hat eine Strategie, wie er sich selber kann beruhigen kann. Und die brauchen wir auch alle dringend. Und eins davon ist, sich einen Überblick zu verschaffen, was kann mir passieren, was bedroht mich wirklich, und sich dann vorzusehen. Das macht der Herr Schegula ganz offensichtlich.
Er macht das ganz rational
sagt,
mit seiner Erfahrung.
Ich setze nur Geld, das ich habe, und nicht ausgelehnt, um das Risiko zu minimieren. Ausgelehntes Geld zum Spekulieren zu brauchen, ist wirklich ein grosses Risiko, und da hat man viel Angst dabei. Aber was er sagt mit den Medien, ist natürlich schon etwas Wahres. Die Medien wollen ja sich verkaufen und sie bieten darum den Leuten das, was sie interessiert. Und jetzt, was interessiert die Leute? Das ist unter anderem, was könnte mir gefährlich werden? Also interessiert alles, was irgendwie bedrohlich ist. Wenn man die Zeitungen anschaut, ist ganz viel von dem drin. Und irgendwo noch ein herziges Hundefötterchen, bis irgendwo auch noch, was etwas Herziges und Schönes ist, auch noch interessiert. Durch das gibt es so einen Teufelskreis. Die Leute interessieren sich für Sachen, die was könnte gefährlich sein? Und die Medien bieten ihnen das. Also haben die Leute das Gefühl, es gibt wahnsinnig viel von dem und die Medien bieten noch mehr von dem.
Wir haben das Mail bekommen von unseren Hörern. Da schreibt Petra Arkisch: Ich habe gehört, dass die Leute, wenn die wirtschaftliche Lage schlecht ist, mehr Gewicht auf die private Sicherheit setzen, zum Beispiel heiraten. Stimmt das? Und warum ist das so? Vielleicht eine Antwort, Herr Meier.
Oder die Statistik vom Heiraten kenne ich nicht so gut wie der Herr Imhoff, ich nehme an.
Herr Imhoff, Kurt Imhoff, Soziologieprofessor.
Das ist halt auch fürs Heiraten zuständig.
Ja, natürlich, man kann ja etwas darüber sagen.
Nein, also was wichtig ist, ist, dass Loyalität mehr gesucht wird in der Gemeinschaft. Wenn eine Gesellschaft verunsichert, dann wird die Gemeinschaft wertvoll. Und die Gemeinschaft bezieht sich auf den Freundeskreis und auf die Familie. Und das wiederum bedeutet natürlich auch, dass man Loyalitätsbande versucht zu verstärken, unter anderem den Heirat. Aber das kann man natürlich auch machen, indem man Freundschaften wieder stärker pflegt. Also in Krisen gehen Leute oder verlassen sich die Leute wieder stärker auf Gemeinschaften, auf ihre Gemeinschaft, auf ihre Herkunftsgemeinschaft. Das sieht man im Politischen auch, indem das Heimat und Herkunft und Nation wesentlich größere Bedeutung bekommt. Das ist ein regelmäßiges Phänomen, das man beobachten kann. Und eben auf der Einzelebene ist es dann die eigene Familie und der Freundeskreis. Der Herr Meier vorhin gesagt hat, das ist völlig richtig. Wir haben bei den Medien einen stärkeren Alarmismus, insbesondere seit die Medien privatwirtschaftlich organisiert sind, dass sie nicht mehr den Staatsbürger ansprechen, sondern eben den Medienkonsument. Es geht darum, natürlich möglichst viel Auflagen zu erzielen oder Quoten zu erzielen. Und das bedeutet einen verstärkten Alarmismus. Und das beobachten wir auf beide Seiten. Das heißt, wir haben gerade in der Wirtschaftsberichterstattung haben wir eine Bubblebildung. Also, es wird, gewisse Branchen werden aufgespielt, maßlos aufgespielt. New Economy, Dotcom Economy beispielsweise. Und wir können das Umgekehrte beobachten, dass, ich sage, Krisenberichterstattung im Mass zunimmt, weil der SMI sinkt, also in der Schweiz. Das heisst, der SMI, Anstieg und Rückgang vom SMI, geht ziemlich klar vor, wie die Wirtschaftsberichterstattung reagiert. Und das bedeutet natürlich, dass sich das beides verstärkt.
Wir schauen die Rolle der Medien nicht nur im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Unsicherheit an, noch genauer an im Verlauf dieser beiden Stunden, wo wir im Treffpunkt über die Unsicherheit von uns Menschen reden und wie wir damit umgehen. Als nächstes möchte ich die Frage stellen, hat die Unsicherheit sogar eine Funktion bei uns Menschen?
Just a heartache in disguise. Won't you keep They know just what I'm going through. And it's so hard to be a lover when you say you're only in it for fun. Playing with the queen of hearts, knowing it ain't really smart. The joker ain't the only fool who'll do anything for you. Playing with the queen of hearts, and knowing it ain't really smart. The joker ain't the only fool.
Jules Newton, Queen of Hearts, DRS1. Mal schauen ganz kurz die Verkehrssituation an. Verkehrsinfo DRS von 9.32 Uhr. In der Region Basel ist die Hauptstrasse zwischen Thürnen und Diepflingen weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung für den Personenverkehr ist signalisiert. Und zum Schienenverkehr im Engadin. Wegen umgestürzten Bäumen sind folgende Abschnitte unterbrochen. Zwischen Pontresina und Bernina, zwischen Chur und St. Peter, zwischen Davos und Filisur und zwischen Klosters und Davos. Es verkehren Busse auf diesen Strecken, dadurch kommt es zu Verspätungen.
Sing me. Sing me. Fashion song, bring me back in my mind to a time where my memories all come from. A good time and song, the kind that makes you want to sing along. A good old fashioned hand clapping, knee slapping, foot tapping song. Shoot fly, don't bother me. Shoot fly, don't bother me. Shoot fly, don't bother me. I don't want your company. Flies in the buttermilk, two by two. Flies in the buttermilk, shoot fly, shoot. Flies in the buttermilk, skip to my loo. Skip to my loo, my darling. Sing me an old-fashioned song.
ist der Montagmorgen, der Treffpunkt. Wir fragen heute, jetzt in den nächsten paar Minuten, hat die Unsicherheit eine Funktion? Wir schauen heute die Unsicherheit an, sind eingestiegen in die Sendung mit der Weltwirtschaftssituation, mit dem Euro, mit der UBS, mit der wirtschaftlichen Situation, wo einem kann unsicher machen. Wir haben auch schon einen Hörer bei uns in der Sendung gehabt, der uns gesagt hat, ja, das mache ich ihn in dem Sinn nicht unsicher, weil mit seiner Erfahrung, die er bis jetzt gemacht hat, in seinem schon längeren Leben, hat er schon ein paar so Situationen erlebt. Also das heisst, er nimmt all die Meldungen aus der Wirtschaftswelt, die einem unsicher machen können, eher cool, ruhig und federt ab mit seiner grossen Erfahrung. Wir sind jetzt gerade an dieser Stelle in der Sendung, wo wir jetzt den Viktor Meier, unseren Gast bei uns, Psychiater, Psychotherapeut, fragen wollen, hat die Unsicherheit nicht nur wirtschaftlich, es gibt einen Haufen andere Lebensfelder auch noch, eine Funktion, eine Bedeutung, Herr Meier?
Also ich glaube, Unsicherheit braucht man einfach in verschiedenen Bedeutungen. Es gibt eine Unsicherheit über was ich will und das ist eigentlich etwas anderes als die Unsicherheit, was kommt auf mich zu und was könnte mich bedrohen. Und der Teil ist ein bisschen mit Angst verbunden. Was kommt auf mich zu, macht ein bisschen Angst. Und Angst hat jetzt ganz definitiv eine wichtige Funktion im Menschen, oder? Really? Angst ist ein System, das uns schützt vor Gefahren, das uns auf Gefahren adäquat reagieren, Gefahren voraus merken und einschätzen. Und darum ist das ein eingebautes System, das uns Überleben garantiert.
Man sagt doch immer aber, Angst ist ein schlechter Ratgeber und man trifft dann die falschen Entscheidungen.
Das stimmt manchmal, aber nicht immer so zu. Oder? Angst zum Beispiel, ein Lastwagen fährt auf mich zu, ich komme besser weg von der Straße, ist sicher kein schlechter Ratgeber. Es gibt natürlich Situationen, wo man sich nicht von der Angst beraten, aber sehr, sehr oft hat sie durchaus recht. Mhm. Man kommt einfach mit einer Anzahl Sachen, die einem Angst machen auf die Welt. Ich weiss nicht, Spinnen oder Höhe. Und dann muss man dieser Angst wie beibringen, wo sie am Platz ist und wo nicht. Das heisst, wenn man auch hinter einer Glasscheibe das «Jesus Gott, da geht's ab» Gefühl hat, muss man lernen, da bin ich eigentlich sicher. Und dann sich dort lernen, sicher fühlen, heisst, man muss die Angst so verändern, dass sie nicht mehr im falschen Moment kommt. Mhm. Wenn man aber das gleiche Gefühl auf dem Schmarabergweg hat, heisst, stand besser, ein bisschen näher an die Felswand. Oder? Mhm. Also Angst ist nicht etwas, das von Anfang an die richtige Form hat, sondern man muss sie in die richtige Form bringen.
Ich könnte mit Ihnen schnell die Lebensfelder anschauen, wo wir uns alle drin bewegen. Sie zuhause auch. Zum Beispiel der Arbeitsplatz. Da gibt es einen Haufen Theorien, sagen wir mal, aus dem Managementbereich, die in die Richtung gehen, die heisst, immer ein bisschen Unsicherheit streuen, die Leute immer ein bisschen im Unsicheren, im Ungewissen lassen, das steigert die Produktivität und da kann man die Leute besser führen oder besser in ein Schema pressen.
Ja, also es ist sicher so, dass wenn man völlig entspannt ist, reagiert man anders, als wenn man ein bisschen gespannt ist oder sehr. Zum Beispiel beim Lernen ist es so, dass Leute, die total so entspannt sind, nicht so gut aufnehmen und lernen. Hingegen, wenn sie wissen, es kommt darauf an, irgendwann gibt es eine Prüfung, werden jetzt ein bisschen wacher, haben ein bisschen Angst und in diesem Zustand lernt man schneller und besser. Wenn die Angst aber zu gross wird, blockiert sie einen, dann kann man auch nichts mehr aufnehmen. Mhm. Also in dem Sinn hat es dort einen Sinn.
Ein anderes Lebensfeld, wo die Unsicherheit ganz bewusst zum Teil eingesetzt wird, das ist in der Beziehung. Man macht den Partner unsicher, indem man ihn ein bisschen eifersüchtig macht und ihm signalisiert, du hast mich dann nicht auf sicher.
Ja, das ist nicht sehr nett dem Partner gegenüber, aber oft eine der Methoden, die Leute anwenden. Die Frage ist ein bisschen, was möchten wir damit erreichen? Und wieder, wenn man es zu viel macht, wird der Partner merken, das ist etwas, was der absichtlich macht und sein Müll nimmt.
Oder ich denke ans Alter, wo die körperlichen Bresten zum Beispiel kommen, die einem unsicher machen, kann ich noch lang selbstständig bleiben oder brauche ich gleich schon Hilfe?
Es ist wirklich so, Alter ist nicht für Feigling.
Da ist ein guter Satz.
Bedrohlich und
Alter ist nicht für Feigling.
Und letztlich muss man sich damit auseinandersetzen, dass man am Schluss stirbt. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Die meisten Tiere, die haben ja durchaus auch Angst. Aber sie haben das spezielle Problem nicht, dass sie wissen, dass im Schlund ein Tod kommt. Wir Menschen können das. Und durch das kann man eigentlich sich immer Angst machen, indem man sich auf das letztliche Bedrohliche konzentriert. Und wir haben eigentlich eine lebenslange Aufgabe, mit dem eine Lösung zu finden, und wir können ruhig bleiben.
Es gibt einen schönen Satz von der Eleanor Roosevelt, den sie uns vor der Sendung geschenkt
haben. Ja, das ist einer meiner Lieblingssätze. Für all die Leute, die Tendenz haben, vor etwas Angst zu haben und dann das zu vermeiden. Also zum Beispiel Leute, die sagen, ich habe Höhenangst, ich gehe auf keinen Berg mehr rauf und auf kein höheres Gebäude. Delner Roosevelt sagt nämlich, every day do something that scares you. Mach jeden Tag etwas, das dir Angst macht. Und das ist wirklich eine gute Idee. Angst muss man kommen, aushalten und abklingen, damit sie sich verändert. Wenn man vermeidet, dass überhaupt Angst auftritt, kommt die Angst im Moment, wo man in der Situation ist, viel stärker. Also jemand, der nie auf einen Berg geht, hat, wenn er dann plötzlich tief oben runterschaut, einfach die grössere Angst. Mhm. Wenn er das häufig macht, ist das weniger. Mhm. Das heisst, sich vorzunehmen, Sachen nicht zu vermeiden, nur weil es einem Angst macht. Eben, jeden Tag etwas zu machen, was einem Angst macht. Jemanden ansprechen. Etwas tun, was man noch nie gemacht hat. Etwas probiert sich zu exponieren, wo man sonst nicht würde, wie ich jetzt. Das ist etwas, das letztlich die Angst reduziert.
Also, wir sind an dem Punkt, wo wir herausgefunden haben, Unsicherheit kann schnell zur Angst werden. Und wir wollen in dem Treffpunkt heute, wo wir die Unsicherheit so von allen verschiedenen Seiten anschauen, über die Rolle der Medien diskutieren. Was spielen die Medien da für eine Rolle? Wie machen sie uns Menschen unsicher und allenfalls den richtigen Umgang damit? Das ist das Nächste. Gypsy Vagabonds, Viertel vor 10 ist es. Sie sind mitten im Treffpunkt auf der Reise, dem Montagmorgen, wo man die Unsicherheit anschaut. Die Wirtschaftssituation kann einem unsicher machen. Die eigene Beziehungssituation kann einem unsicher machen. Die eigene Gesundheitssituation kann einem verunsichern. Und das sind alles Sachen, die zum Teil von außen an einem hergetragen werden, wie von den Medien, ganz klar, Fernseher, Radio, Zeitungen, auch die neuen Medien, Smartphones, wo man in jedem Zeitpunkt und an jedem Ort praktisch alles, was auf der Welt passiert, erfährt. Jetzt haben da die Medien ganz eine wichtige und eine hohe Rolle, Kurt Imhof, Soziologieprofessor, Spezialist für Öffentlichkeits- und Mediensoziologie. Die Medien haben da eigentlich eine wichtige Aufgabe, oder? Im Zusammenhang mit der Sicherheit oder der Unsicherheit. Aber das kümmert die gar nicht, ob das, was man liest, gehört und sieht, einem unsicher macht oder nicht. Hauptsache, sie können ihre Zeitung zum Beispiel verkaufen.
Ja, es ist eben, ich sage, Publikumsadressierung, wie wir das nennen. Also, was haben die Medien für das Publikum vor Augen? Haben sie den Medienkonsument vor Augen? Dann geht es natürlich darum, mit möglichst spektakulären Sachen, alarmistischen Sachen oder mit Human Interest oder Soft News die Leute zum Konsum von diesen Medien zu bringen. Und das ist ein anderer Gestus, als wenn man einen Bürger oder eine Bürgerin vor sich hat. Und in dem Mass, wie die Medien privat geworden sind, in dem Mass haben sie den Medienkonsument als Publikum genommen, in dem Mass steigert sich der Alarmismus. Und wir Bürgerinnen und Bürger haben keine andere Möglichkeit, um Gesellschaft zu betrachten, als über die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit wird durch die Medien hergestellt. Also ist unser Bild von der Gesellschaft immer geprägt durch die Medien selber. Wir haben gar keine andere Chance.
Heisst denn das, Kurt Imhof, darf ich schnell einhaken, heisst denn das, es gibt gar nicht mehr Kriminalität, es gibt gar nicht mehr Schlägereien, es gibt gar nicht mehr Gewalt in unserer Gesellschaft, es wird einfach in den Zeitungen mehr abgebildet?
Ja, also bei der Kriminalitätsrate ist das am besten erforscht, dass die Leute das masslos überschätzen. Man hat einen Vergleich gemacht, namentlich in Deutschland, eine bekannte Studie, hat man die Leute befragt, die das Privatfernsehen schauen, in Bezug auf Sexualverbrechen. Die haben es um 1500% überschätzt, die reale Rate von Sexualverbrechen. Dann die von der Öffentlichen haben es noch etwa um den Faktor 5 überschätzt. Tatsächlich ist die Kriminalität zurückgegangen. Also, das heisst, man kriegt natürlich ein verzerrtes Bild, weil Kriminalität ist etwas, was immer schon interessiert hat. Und insbesondere in Krisenperioden wird Kriminalität zum zentralen Thema. Also politische Akteure können über Kriminalitätsrate oder behauptete Kriminalität, behauptete Unsicherheit in Law and Order Positionen, Ruhe und Ordnung, Positionen sehr gut verbreiten und haben dann politische Rendite.
Mhm. Victor Meyer, Psychiater und Psychotherapeut, die Rolle der Medien im Zusammenhang vielleicht mit Klienten, die zu Ihnen kommen, die Sie damit zu tun haben, spüren Sie das? Das verzerrte Abbild, das Kurt Imhof da beschrieben hat?
Für mich ist es nicht so einfach zu sehen, quasi bei den Klienten, weil die Leute, die Angst haben vor irgendetwas, die finden in der Regel einen Weg, sich über das zu informieren. Ich kenne jemanden, einen Mann, der Angst hat vor Tollwut. Und der sucht dann auch überall, wo im Augenblick Tollwut wieder könnte zu finden sein. Und wenn er irgendwo eine Quelle von Tollwut findet, steigert das seine Angst oder mit seinem Interesse und er geht mehr suchen. Das heisst, ich glaube, es ist nicht nur die Medien, obwohl das sicher stimmt, was der Herr Imhof sagt, es ist eine Verfügbarkeit von Informationen, die wieder Angst machen kann.
Hat ja unser Leben total verändert, oder? Also das Internet oder die Smartphones, wo man sich selber so einrichten kann, dass immer, wenn etwas Wichtiges passiert, in dem Feld, wo man es wünscht, Wirtschaft, Sport, Politik, Inland, macht es blim und dann hat man die neueste Meldung.
Das ist mal so und damit sehr oft etwas, wo man einen Augenblick Angst auslösen kann, das tut wahrscheinlich das Grundniveau von Angst durchaus erhöhen. Aber es gibt keine saubere Studie, die das bis jetzt zeigt. Das andere ist, es unterbricht die ganze Zeit alles, was wir machen. Es gibt kaum mehr jemanden, der sich länger als 10 Minuten am Stück auf etwas konzentrieren kann, wenn immer eine E-Mail reinkommt oder ein SMS oder eine Meldung. Und das auch verändert unsere Befindlichkeit. Nicht mehr ruhig und konstant etwas sein können. Mhm. Auch das ist sicher etwas Verunsicherndes.
Mhm. Kurt Imhof, Soziologieprofessor, man sagt immer, eine informierte Gesellschaft ist eine aufgeklärte Gesellschaft. Aber wenn es ja jetzt in die Richtung geht, dass man ständig die ganze Zeit eigentlich eine verzerrte Wahrnehmung in den Medien präsentiert überkommt, die gar nicht dem entspricht, was eigentlich ist oder was falsch gewichtet ist, dann macht einem doch das unsicher.
Ja, das ist so. Also, wir haben es zu tun, eigentlich mit dem alten Aufklärungsideal, dass Ursachen und Wirkungen erklärt werden. Das war ja die Vorstellung, dass man durch das weniger Angst hat. in Masse, aber wie die Medien eigentlich moralisch-emotional argumentieren, oder eben nicht mehr argumentieren, sondern moralisch-emotionale Botschaften vermitteln in dem Mass, besteht eigentlich ein Rationalitätsverlust in der öffentlichen Kommunikation. Und politische Akteure können, das habe ich vorher schon gesagt, aber das ist wichtig, können das ausnutzen, der Rationalitätsverlust. Man hat dann Angst vor dem Fremden, Angst vor Eliten, die irgendetwas aus Land verraten, beispielsweise. Man hat Angst vor Jugendkriminalität, die ganz erfolgreich kann geschürt werden. Und das führt dann natürlich, in der Schweiz kann man das sehr gut zeigen, an der Urne, zu Erfolg.
Etwas nimmt mich Wunder. Wir haben gerade an diesem Wochenende ein neues Phänomen gehabt. Auf jeden Fall ist es in den Medien auch so transportiert worden. Ich sprich es an, Zürich, recht unschöne Szene, die man hat können sehen, dass Jugendliche auf der Strasse randalieren, wo man die Motivation gar noch nicht weiss, wo man sagt, das sind irgendwelche Event-Chaoten oder wie auch immer, ist ein neues gesellschaftliches Phänomen, das jetzt auch durch die Medien präsentiert, transportiert werden.
Ja, das ist, würde ich sagen, besonders unglücklich, wenn diesen Jugendlichen geht es um Aufmerksamkeit. Das ist die Währung, wo sie darauf ansprechen. Auf die Währung sprechen sie auch auf Facebook, also im Social Web. Es geht Aufmerksamkeitsmaximierung um jeden Preis. Und Aufmerksamkeit in der Auseinandersetzung mit der Polizei, mit der Ordnungskräfte oder mit der Störung von öffentlichen Gütern, das ist eine sehr gute Aufmerksamkeit, weil auf das reagieren die Medien ganz zentral. Und je stärker das Medien auf das reagieren, desto stärker man eine Reproduktion von diesen Riots, also von dem Event-Chaotentum, ohne jeglichen politischen Inhalt
ist. Und solange man das eben noch nicht festmachen kann und solange man sagt, das ist neu, man weiss es noch nicht, macht es einem gerade noch mehr unsicher. Das ist der Treffpunkt, wo man über Unsicherheiten redet und wie es auf uns einprasselt und wie wir Menschen damit umgehen. Es gibt eine ganze Generation, das beleidigt eine Studie von jungen Menschen, die quasi die Unsicherheit zu ihrem Lebensmotto machen oder gemacht haben. Über die Studie wenn wir in der nächsten Stunde nach der 10 Nachrichten dann ausführlich reden. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wind can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? I was led. It is where we are.
It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? I was late. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best.
Es ist kurz vor der 10 an dem Montagmorgen. Wenn Sie heute bei uns schon seit dem Morgen, seit dem 5 oder 6, 7 hören, dann haben Sie mitbekommen, Wahlmorgen. Wir senden live vom Bundesplatz, vom Berner Bundesplatz. Jeden Tag machen wir das in dieser Woche und man kann auf den Treffpunkt Bundesplatz, so sagen wir dem, hergehen, auch heute noch, und zwar dann, wenn Sie unsicher sind in Sachen Computer, Fotoapparat, digitale Welt. Wir haben nämlich unseren IT-Spezialisten Guido Berger, der den ganzen Morgen dort ist, Auskunft gibt zu Computer, Fotoapparat, zu einfach dieser digitalen Welt, Smartphones. Also gehen Sie auf den Bundesplatz zu Bern und lassen Sie sich dort beraten. Noch den ganzen Morgen.
Ich weiss noch gut, wie sie mir haben gesagt, dass einer wie ich ging auf die Schnur gefallen. Mit so einem Denken, da kommen wir nicht weit. Und ich werde es noch sehen, es kommt die Zeit. Ich weiss noch gut, wie es weh hat da, und wie ich fast aufgegeben habe. In meinem Zimmer für mich ganz allein hab gebetet, Gott, nimm mich wieder heim. Sie haben alles probiert, für mir zu lachen zu nehmen. Sie haben alles versucht, mir den Rest zu geben. Hat manchmal wollen fliehen, hat manchmal wollen gehen, aber aufgeben habe ich nie. Das, was ich einstecken kann, musst du zuerst können schlagen. Ich weiss noch gut, wie sie mir haben gesagt, dass einer wenig schnell untergeht. Und ich werde versaufen im Laufe der Zeit. Ich werde es noch sehen, es kommt so weit. Aber nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom. Nur von einem Toten von Gott hörst du keinen Ton. Und nur wer lebt, kann wissen, wie es ist, wenn mal ein König und mal ein Bettler bist. Sie haben alles probiert, für mir zu lachen zu nehmen. Sie haben alles versucht, mir den Rest zu geben. Hat manchmal wollen fliehen, hat manchmal wollen gehen. Aber aufgeben habe ich nie. Und das, was ich einstecken kann, musst du zuerst können schlagen. Hat manchmal wollen fliehen, hat manchmal wollen gehen. Raufgehen in mir, und das, was ich einstecken kann, musst du zuerst können schlagen. Hat manchmal wollen fliehen, hat manchmal wollen gehen.
Der Gölä, das ist der RS1, Zeni, und jetzt geht's nach.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Unsicherheit, oh, das ist ein ekliges Gefühl. Man weiss nicht so recht, kommt es so oder kommt es so aus. Und vor allem macht es einem schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Also Beispiel, soll ich den Job jetzt wechseln? Oder ist meine Beziehung noch gut? Oder wenn man schon ein bisschen älter ist und man es im Rücken im Knie spürt, ist man unsicher, wie lange dass man noch so selbstständig leben kann. Die Unsicherheit ist eklig und man will sie schnell wieder loswerden. Eine neue Studie belegt aber, dass es eine ganze Generation von jungen Menschen gibt, die genau diese Unsicherheit als Lebensstil pflegen. Der Treffpunkt «Nichts ist sicher» mit den Details von dieser Studie gerade als nächstes am Mikrofon Tommy Scherer.
Don't you feel it, girl?
Doobie Brothers auf DRS 1 Montagmorgen. Unsicherheit, das Thema von unserem Treffpunkt heute. Und da gibt's doch den Satz, Unsicherheit lähmt. Falsch. Auf jeden Fall falsch aus Sicht der heutigen 20-Jährigen. Die pflegen Unsicherheit sogar als Lebensstil. Herausgefunden hat das Trendforscherin Miriam Hauser und ihre Kolleginnen vom Gottlieb Duttwiler Institut. Die Super-Opportunisten heisst die nicht repräsentative Studie, die das GDI herausgegeben hat. Und der Redakteur und Produzent vom heutigen Treffpunkt, Marc Schindler, hat mit Miriam Hauser geredet und zuerst mal wollen wissen, ob dann die heutigen 20-Jährigen schlechtere Menschen sind. Weil Opportunist wird man ja nicht so gern genannt.
Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Opportunist, das Wort haben wir aus dem Grund gewählt, weil wir sehen, dass die jungen Menschen heute, wenn sie Gelegenheiten haben und Chancen haben, dann packen sie die beim Schopf. Also Opportunist im Sinn von wegen, wenn sich etwas ergibt, dann machen sie das und zwar eben auch, wenn sie unsicher dabei sind.
Wie gehen sie denn mit dieser Unsicherheit um?
Man muss sich überlegen, dass natürlich die 20-somethings, also die 20-Jährigen, grob von 20 bis 29-Jährigen, sozusagen in dem Zeitalter aufgewachsen sind, wo die Unsicherheit sie in ihrer Jugend sozusagen geprägt hat. Sie wissen, dass sie sozusagen das, was früher noch so etwas wie eine Arbeitsplatzsicherheit, dass die Welt beständig ist, das kennen sie in dem Sinne nicht. Das wissen sie, jeden Tag können sich ihre Lebenssituation verändern und darum haben sie immer noch andere Pläne sozusagen im Hinterkopf, wo sie dann, falls sie eben irgendwo anstehen oder falls etwas nicht klappt, ausprobieren.
Das Nicht-Klappen ist ja oft, wird das bei uns Erwachsenen so als Scheitern angeschaut. Sehen Sie denn das nicht als einen negativen Punkt?
Nein, das ist spannend, was wir gesehen haben, dass die jungen 20-something sozusagen das eben nicht als negativ, nicht als Versagen anschauen, sondern dass eben Scheitern sozusagen zum Leben dazugehört. Das heisst, wenn wir etwas ausprobieren und wenn das nicht funktioniert, dann ist das für sie zwar, haben sie daraus gelernt, weil man weiss, okay, der Weg funktioniert nicht, aber es gibt noch andere Varianten.
Jetzt ist ja das aber auch ein bisschen ein ermüdender Weg, kann es ja sein, oder? Es immer wieder neu probieren, man hat zwar mehr Freiheiten, um Sachen auszuprobieren, aber ja, wenn es dann ein paar Mal nicht klappt, haben sie da Sachen herausgefunden, was Leute in diesem Alter gesagt haben, dass das nicht auch kann, manchmal ein bisschen anstrengend sein.
Doch, das haben sie auch explizit gesagt, dass sozusagen vor lauter Optionen, dass das ermüdend ist, mit der Zeit anstrengend und man sich manchmal auch nicht ganz orientieren kann. Nichtsdestotrotz haben sie genau eben dann die Jungen in dieser Lebensphase eigentlich gelernt, dass sie die Entscheidungen packen müssen, dass sie die machen müssen und werden sozusagen, so lernen sie eigentlich genau mit dieser Unsicherheit umzugehen und sozusagen sich eben laufend im Leben auch wieder neu und wieder umzuorientieren.
Kann das auch eine Gefahr drin haben, dass das vielleicht auf Kosten geht von ein bisschen verantwortungsvollem Handeln? Weil wenn man ja, klar, Sie haben jetzt angetönt, wenn man muss wechseln, aber es gibt ja die, die vielleicht einfach von sich aus immer wieder etwas Neues probieren, dass er so ein bisschen den Durchhaltewillen, fehlt der denen ein bisschen?
Also man sieht beide Optionen genau, dass man sozusagen die Option, dass wenn es effektiv nicht weitergeht, dass man dann genug flexibel ist, um etwas Neues auszuprobieren. Das andere haben sie durchaus recht, dass wenn ihnen natürlich dann langweilig wird oder wenn irgendwie eine Situation ihnen nicht passt, dann sehen sie, dann sind durchaus andere Optionen, immer parallel dazu abchecken und haben so, wenn sie das so sagen, jetzt vielleicht ein bisschen weniger durchhalten wollen. Andererseits muss man auch sagen, das ist jetzt vielleicht eben auch nur eine Lebensphase. Das heisst, in dem Alter zwischen 20 und 30, wo man sich, wo von der Gesellschaft auch noch nicht erwartet wird, dass man sich festlegt. Und dann vielleicht in einem späteren Alter, wird man sich dann vielleicht durchaus, muss man sich dann für einen bestimmten Weg mal mittelfristig, sage ich jetzt, entscheiden.
Kann man das sagen? Haben Sie da irgendwie etwas herausgefunden? Gibt es da Ausblick?
Also da können wir eigentlich auch nur Vermutungen aufstellen, weil das wäre im Grunde genommen genau die Folgestudie, dass man sozusagen schaut, was passiert jetzt mit diesen 20-somethings, wenn sie sozusagen dann in die 30er-Jahre reinkommen, wenn sie das, was sie jetzt noch rausschieben, wie eine Familienplanung, einen festen Beruf, wenn sie dann die Muster übernehmen, ob sie dann sozusagen zwar von außen eingeschränkt werden, aber mental eigentlich eben die Flexibilität vielleicht eben immer noch haben. Aber das müssen wir durchaus, das müssen wir dann in 5, 10 Jahren nochmal anschauen.
Miriam Hauser vom GDI, vom Gottlieb-Duttweiler-Institut, mit einer repräsentative Studie von der 20-jährigen Arbeitsplatzsicherheit gibt's nicht. Scheitern ist nicht negativ. Und die jungen Menschen, die da gemeint sind in dieser Studie, haben immer mehrere Möglichkeiten parallel. Aber es geht ein bisschen auf Kosten vom Willen. Mal schauen, was die beiden Gäste, die wir bei uns in der Sendung gesagt haben, dazu sagen. Viktor Meyer, Psychiater, Psychologe, und der Kurt Imhof, Soziologieprofessor. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one. Also der Treffpunkt auf der S1, wir haben vor ein paar Minuten nicht repräsentative Studien gehört oder von einer nicht repräsentativen Studie vom Gottlieb-Duttweiler-Institut gehört, wo es darum gegangen ist, dass man die heutigen 20-Jährigen untersucht hat oder ein paar von denen im Zusammenhang mit der Unsicherheit. Das ist das grosse Thema heute in unserem Treffpunkt. Wie gehen die heute 20-Jährigen mit Unsicherheit um? Die wissen zum Beispiel, dass der Arbeitsplatz auf jeden Fall nicht gesichert ist. Für sie, für die 20-Jährigen heisst das Scheitern oder halt eben, wenn man etwas nicht schafft, ist nicht negativ. Sie wissen, man muss immer wieder sich neu orientieren und sie haben parallel immer mögliche Wege, verschiedene Wege und Lösungen parat. Das sind so kurz zusammengefasst Studien. Es geht ein bisschen auf Kosten vom Willen. Jetzt nimmt sich Wunder, unsere beiden Gäste von heute, die wir eingeladen haben, Kurt Imhof, Soziologieprofessor an der Uni Zürich, der so Gesellschaft und das gesellschaftliche Zusammenleben erforscht, bauen die Jungen, die wir da vorhin gehört haben, eine neue Gesellschaft?
Nein, nein, von denen können wir das nicht erwarten, aber vielleicht zuerst zu dieser Studie. Trendforschung macht eigentlich uralte Einsichten zu einem neuen Trend. Uralt ist einfach, dass das die Adoleszenz, also die Übergangsphase zum Erwachsensein mit Unsicherheit verbunden ist. Dass sie aber auch verbunden ist natürlich mit Versagen. Man kommt bei gewissen Prüfungen nicht durch.
Ah, aber darf ich da schnell einhaken? Also so eine ältere Generation, ich gehe jetzt so vielleicht auf die heutigen 70-, 80-Jährigen, die haben doch gelernt, keine Fehler machen. Und die haben gelernt oder haben die Erfahrung gemacht, ich lehre einmal einen Beruf, jetzt sind wir bei der Arbeitsplatzsicherheit und der zieht sich dann durch und dort bleibe ich.
Eben, da haben wir sicher einen Unterschied, dass sagen, die Arbeitsplatzsicherheit nicht mehr gewährleistet ist, das ist höhere Flexibilität oder man muss sich verbeugen stärker. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Wesentlich scheint mir aber auch, dass man dann Unsicherheit über Statusmerkmale sehr viel stärker muss reduzieren. Das heisst, man kauft die Gadgets oder schmückt sich mit den Gadgets, die Erfolg nach aussen aufzeichnet. Und wenn wir Jugendliche anschauen, dann ist das ganz zentral, von zentraler Bedeutung. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Konformitätsdruck gestiegen ist.
Das heisst, Konformitätsdruck?
Man muss immer höhere Ausbildungen haben, immer höhere Bildungsabschlüsse haben. Das heisst, man muss sich in dieser Bildungsmaschinerie extrem bewähren, eigentlich. Und von daher haben wir auch einen höheren Prozentsatz mit höheren Abschlüssen. Also es ist nicht so, dass wir da irgendeine Jugendliche haben, die frisch, froh von der Leber weg ins Leben hineindüsen, sondern sie versuchen sich relativ verzweifelt teilweise anzupassen an die verschärften Anforderungen.
Viktor Meier, Sie als Fachmann, Psychiater, Psychotherapeut, kann man so eine stetige Unsicherheit, man hat jetzt davon gehört, oder? Man muss immer eine Lösung A, B, C parallel fahren, man hat keine Arbeitsplatzsicherheit, man muss sich auf alles können einstellen. Kann man so etwas verinnerlichen und dann den Rest von seinem Leben mit einer ständigen Unsicherheit gut zu Schlag kommen?
Ich sehe natürlich aus meiner Perspektive immer einzelne Menschen. Und von dem her habe ich immer ein bisschen Mühe mit einer Studie, wo eine ganze Generation quasi sagt, die sind so. Und das ist sicher so, dass die heutigen jungen Leute mit einer verlängerten Adoleszenz darauf reagieren, dass die Welt komplexer ist und der Weg, bis man einen Platz dort drin gefunden hat, eben länger und schwieriger, komplizierter geworden ist. Es ist auch so eine Situation, in Italien hat man das Generation in Mille Euro genannt, weil die immer noch mit Jobs für ganz wenig Geld haben können annehmen und es schwieriger war, wirklich in eine Arbeitsposition hineinzukommen. Und junge Leute haben die Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen. Und ich glaube, den Opportunisten zu sagen, wegen dem ist ein bisschen unfair. Man müsste sagen, es sind nur flexiblere junge Leute, wie das früher waren.
Es würde uns wundern, wenn Sie die Heimat zulassen. Was haben Sie ganz persönlich für Strategien, wie Sie aus unsicheren Situationen oder rausgekommen sind oder wie Sie mit unsicheren Situationen umgehen? Nicht nur wirtschaftlich, sondern in der Beziehung, vielleicht am Arbeitsplatz, mit der Wohnsituation, mit der Gesundheit. Es würde uns freuen, wenn Sie sich melden auf 0848 440 222. 0848 440 222 oder ein Mail. Sind wir auch dankbar dafür, freuen uns darüber. studio@drs1.ch. Ihre persönlichen Strategien, wie Sie unsichere Situationen bewältigen.
On se déchire pour un avenir dont on ne connaît même pas la fin. On se bouscule, on s'aime, on se brûle, on refait le monde pour un rien, pour un rien. On a besoin de vivre en ensemble pour être sûr qu'on se ressemble. On se trahit, on se déteste et c'est le temps qui fait le reste, tout le reste. Aussi fou que les à refaire. Oh, oh, oh.
Das ist der RS1, der Treffpunkt 27, ab der 10 ist es. Wir sind jetzt an dem Moment in der Sendung, wo wir über Unsicherheiten reden. Was macht einem unsicher? Wie gehen wir mit Unsicherheiten um? Jetzt sind wir in dem Moment, wo wir im Kontakt sind mit unseren Hörern. Der Werner Schütz hat sich gemeldet. Er ist 70 von Zürich. Guten Morgen, Herr Schütz.
Guten Tag, Herr Scherer.
Und ich weiss, dass Sie mit 55 an Ihrem Arbeitsplatz etwas erlebt haben, was Sie sehr unsicher gemacht haben. Erzählen Sie es uns doch.
Also, dann haben wir Computer flächendeckend eingeführt in unserer Firma. Und da bin ich 55 und ja, das müssen lernen.
Das heisst, wenn Sie es schon so formulieren, müssen lernen, Sie hätten gar nicht wollen?
Ja, zuerst schon. Zuerst habe ich gedacht, ja, das mache ich nie. Aber ich habe in späteren Zeitpunkt den Plausch bekommen, das ganze Computerwesen. Ich habe mich dann dort eingeknäuert, ich habe die Kurse gesucht und das Zeug alles gemacht. Und das hat mir je länger, je mehr Spass gemacht. Aber am Anfang war das schon hart gewesen.
Können Sie sich noch erinnern, Herr Schütz, was Sie unsicher gemacht hat in dieser Computerwelt, die da neu auf Sie gekommen ist?
Ja, eben das ganze neue Ding, der Computer, vorher hat man Hermes Baby gehabt, wo man da ein bisschen drauf rumklippert. Jetzt kommt hier ein ganz neues System, wo man viel mehr machen kann, wo man, wie gesagt, wo man dann hätte müssen reinknäulen und das Zeug leeren, sonst wären wir weg vom Fenster gewesen.
Ja. Und Sie haben sogar den Plausch bekommen im Verlauf der Zeit?
Im Verlauf der Zeit habe ich den ganz grossen Plausch bekommen. Aber am Anfang ist das für solche Leute hart. Mhm. Darum muss ich das sagen, was vorhin Sie haben gesagt oder Herr Imhof hat gesagt. Den Jungen wird heute das Zeug viel zu leicht gemacht.
Zu leicht?
Ja.
In welchem Sinn?
Sie werden nicht, sie knäulen nicht rein, dass wenn sie unsicher sind, dass sie etwas machen müssen, knäulen sie viel zu wenig rein. Das ist meine Meinung.
Aha. Und nehmen Sie das in Ihrem Umfeld, wo es sicher auch junge Leute hat, auch so wahr?
Ja, der ist schon. Mhm. Wo einfach der grenzte Widerstand geht und wenn etwas ist, wenn irgendwo irgendein Hindernis auf dem Weg ist, wird es gerade fortgenommen, anstatt es selber fortzunehmen. Das ist eigentlich meine Meinung.
Gut, dann fragen wir doch schnell unseren Kurt Imhof. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Schütz, dass Sie angerufen haben.
Danke auch. Ich wünsche einen schönen Tag. Wiederhören, Herr Schütz.
Das wünsche ich auch. Ja, Kurt Imhof, der Werner Schütz, den wir gehört haben, sagt, das wird den Jungen viel zu einfach gemacht. Sie haben keinen Willen mehr und sind nicht mehr durchhaltefähig.
Ja, also ich soll sagen, die Anforderungen sind an die Jugendlichen sehr hoch, sich zu orientieren. Ich glaube, das ist tatsächlich so, auch die Anforderungen an Flexibilität und dass man sich auf neue Situationen schnell einstellt. Und das bedeutet natürlich auch, dass man auch schnell umsattelt auf etwas Neues. Und von daher hat der Herr Schütz recht, dass sagen wir, die Vertiefung seiner Knündeln tatsächlich etwas en fond können zu lernen, mit Leidenschaft zu verbinden, dass der Berufssinn halt mit Leidenschaft verbunden ist, dass das nicht mehr so stark zählt, dass stärker eigentlich äussere Merkmale vom Status, von der Statuserrungenschaften, die man hat, vom Statusanstieg, den man hat, für Jugendliche bedeutungsvoller geworden sind.
Mhm. Viktor Meier, Psychiater, Psychotherapeut. Die Unsicherheitsstrategie vom Herrn Schütz war jetzt die gewesen, oder? Eine neue Welt, Computer, hat das aber nicht freiwillig entschieden, sondern mit einem gewissen Druck vom Arbeitsplatz her hat er das müssen machen und hat nachher sogar Freude bekommen. Was gibt es für andere Strategien oder vielleicht allenfalls sogar Ratschläge, Tipps von Ihnen, wie man mit unsicheren Situationen zu Schlag kommt? Wo ja nicht nur der Arbeitsplatz drin ist, sondern es ist die Wirtschaft, Beziehung, Gesundheit.
Also ich glaube, was der Herr Scherer gemacht hat, ist zu sagen, ich lasse mich herausfordern und ich versuche etwas zu entwickeln und dazu zu lernen. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr oft die richtige Strategie. Er ist ja in dem Sinne einfach mit dem Gleichen herausgefordert, wo die jungen Leute herausgefordert sind, eine Welt, die sich viel schneller verändert, als das früher war und wo man damit eben quasi mehr Anpassung muss leisten, als man sonst hätte. Mhm. mich denke einfach, das kann auch wieder ändern. Das war eine Zeit, wo man gesagt hat, wir nehmen lieber junge Leute, die können den Computer, und die Alten, die lernen das sowieso zu lange, das braucht zu viel Geld, um die einschulen. Im Augenblick kehrt das, und dann kommt der Herr Schneider-Ammann, unser Bundesrat, und sagt, jetzt müssen die älteren Leute wieder an die Ecke. Wir haben nämlich zu wenige Experten und zu wenige erfahrene Leute. Auch das kann ändern, wie man sieht.
Mhm. Was gibt es noch für Strategien, wie man sich in einer Unsicherheit stellen kann?
Es gibt im Grunde genau zwei. Die eine ist Fürschi und die andere ist Hinderschi. Und die eine Strategie ist, das ist mir alles zu viel, ich ziehe mich zurück, ich lasse mich früh pensionieren, ich mache möglichst nichts mehr, was für mich kompliziert und schwierig ist.
Oder ich konsumiere keine Medien mehr, dass ich nichts mehr von dem mitbekomme, wo da alles so schlimm ist.
Ja. Jedenfalls die Rückzugsstrategie. Und die Rückzugsstrategie macht einem passiver, noch ängstlicher, noch vorsichtiger und ist in der Regel ungesund. Und es gibt Vorwärtsstrategie, sich mit den Sachen zu befassen, einmal ein bisschen Angst zu überwinden, every day do something that scares you, und sich mit etwas auseinandersetzen, was einem noch ungewohnt, unheimlich ist, und praktisch immer ist das die besser.
Mhm. Kurt Imhoff, etwas, was wir vorher noch schnell miteinander diskutiert haben, wenn amigs Musik läuft, reden wir amigs immer weiter miteinander. Und das ist ein anderes Phänomen auftaucht, wo jetzt mich, darf ich das schnell sagen, unsicher macht. Oder? Sie haben nämlich gesagt, die heutigen Jugendlichen, Sie haben sich die Studie, die wir vorher kurz präsentiert haben, angehört, haben gesagt, die heutigen Jugendlichen sind apolitisch. Die interessieren sich nicht mehr für Politik, trotz all den Informationsquellen, die es heute gibt. Fernsehen, Radio, Zeitungen, und dann kommt Smartphone, dann kommt Internet, etc., etc. Man kann jederzeit überall immer alles abrufen, aber es führt nicht dazu, dass sich junge Leute für die Welt und wie man Probleme lösen können, interessieren, was vor allem bei uns via Politik passiert, sondern man wird apolitisch. Das kann einem unsicher machen, wenn man so etwas hört.
Ja, insbesondere natürlich, was die zukünftigen Bürgerinnen und Bürger betrifft. Es ist so, dass sich die Jugendlichen von den Informationsmedien zurückziehen. Das heisst, sie sind im Social Web, also Facebook hauptsächlich. Und das heisst, sie kümmern sich um ihre Gemeinschaften. Sie haben die neue Währung Friends. Je mehr Freunde oder Friends das sie eben haben, desto mehr sehen sie sich selber bestätigt in ihrem Ansehen selber. Und das bedeutet eigentlich eine Kommunikation innerhalb von Gemeinschaften und kein Bezug mehr zur Gesellschaft. Politik hat etwas zu tun mit Gesellschaft. Sich einmischen hat auch etwas zu tun mit Gesellschaft. Während eine Gemeinschaft durch den Freundeskreis ist. Und die Wendung ist jetzt bei den aktuellen Jugendlichen, wenn wir eine repräsentative Studie anschauen, ganz zentral. Das kann sich aber wieder ändern. Wir haben immer wieder erlebt, es gibt politisiertere Phasen, das heisst die Adoleszenzperiode, die wir vorher geredet haben, kann auch wieder mit Politik gefüllt werden. Die Generationenkohorte, die Generation, die jetzt zwischen 15 und 25 ist, das ist tatsächlich ausgesprochen apolitisch.
Und das ist etwas, was schlussendlich ein ganzes Volk, eine ganze Nation bewegen kann. Wir werden im Verlauf der nächsten halben Stunde auch noch anschauen, was passiert mit einem Land, das grundsätzlich verunsichert ist. Nicht nur jeder Einzelne, sondern dass sich eine ganze Bewegung manifest macht, wie man zum Beispiel vielleicht in Griechenland jetzt kann beobachten. Wo geht es mit dem Land her? Was kann mit dem Land passieren, wenn so eine allumfassende Unsicherheit um sich greift, um ein Cent oder andere Mail, was sie uns geschickt haben, zum Thema von der Unsicherheit und wie man damit umgeht.
The world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last unicorn. I'm alive. I belong. When the last moon is cast over the last star of morning, and the future has passed without even a last desperate warning, then look into the sky where through the clouds of that this storm, look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn.
Montag Vormittag, kurz nach der halben Elbe, auf DRS 1. Verkehrsinfo DRS von 10.39 Uhr. DRS-Staumeldeberichten in der Region Bern auf der A6 Richtung Thun. Zwischen Rubigen und Kiesen Verkehrsbehinderung durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Dann in der Region Basel ist die Hauptstraße zwischen Thürnen und Diepfligen in beiden Richtungen wieder offen und normal befahrbar. Und zum Schienenverkehr in Graubünden zwischen Davos und Filisur sowie zwischen Klosters und Davos ist die Strecke für den Zugsverkehr wieder normal befahrbar. Es muss jedoch mit Folgeverspätungen gerechnet werden. Und weiterhin unterbrochen bleiben die Strecken zwischen St. Moritz und Bernina sowie zwischen Chur und Arosa. Wenn Sie jetzt gerade eingeschaltet haben, da auf DRS1 und im Treffpunkt gelandet sind, dann sage ich Ihnen, wir reden heute über die Unsicherheit. Das kann einem vieles unsicher machen in unserer heutigen Zeit. Die Wirtschaftssituation kann einem unsicher machen oder auch die persönliche Beziehungssituation, die Gesundheitssituation, das Alter, je nachdem, wo man gerade steht. Auch, wir haben vorher gerade einen Hörer gehabt, der uns berichtet hat, wie er mit seiner persönlichen Unsicherheit umgegangen ist, als er mit 55 am Arbeitsplatz neu in die Welt vom Computer hat müssen eingeführt werden. Und im Verlauf dieser Sendung haben wir das ein oder andere Mail bekommen, wo der Produzent von dem Treffpunkt, der Marc Schindler, jetzt das ein oder andere, da hat es einen Falschhebel bei Unsicher, habe ich gemerkt, Falschhebel zückt. Also das ein oder andere Mail von Marc Schindler, bitte.
Ja, die ersten, die ich dafür genommen habe, sind auch so Strategien, wie man über Unsicherheit hineinkommt. Gerhard Schmidt in Sachen Vermögensverwaltung hat er einfach Eigenverantwortung geltend gemacht. Also er hat quasi der Bank das Mandat entzogen, sein Vermögen zu verwalten, macht das jetzt selber. Und er findet, das beruhigt ungemein.
Das ist also seine Strategie, wie er mit dieser wirtschaftlichen Unsicherheit umgeht.
Und ein Simon Keller schreibt uns, dass er macht sich fast ein bisschen das, was wir in der Studie vorher gehört haben, die Jungen, die immer einen Plan B parat haben, wo sagt, er würde eben versuchen, dass, wenn er bis abverhält, den Weg, den er geht, dass er das auch als Chance sehe. Und seither sei er weniger unsicher, wenn er irgendwie scheitert oder wenn er etwas abverhält, weil er gleich immer sagt, ich kann etwas Positives daraus rausnehmen. Mhm. Eine Strategie. Und dann sind noch Mails gekommen, die weniger mit persönlichen Strategien zu tun haben. Also zum Beispiel schreibt uns der Peter Schneider, man solle sich von den Medien nicht zu fest krank machen, weil er erinnert sich selber daran, dass es schon mal über Vogelgrippen eine wahnsinnige Medienberichterstattung gegeben hat und so, oder auch Waldsterben noch früher. Und irgendwie hat sich ja das dann auch wieder ein bisschen in Luft aufgelöst und es sei doch gar nicht so wahnsinnig schlimm gewesen. Also man soll sich nicht zu fest Angst machen. Und dann schreibt noch ein Werner Mattis, man dürfe nicht vergessen, dass nicht nur Medien so Sachen machen, sondern die Unsicherheit ist auch ein Riesengeschäft. Also es gäbe viele Leute, die mit dem auch Geld verdienen. Und er sagt jetzt da nur zum Beispiel, bringt das Beispiel vor, wo wir die Grippe hatten, Impfstoff zum Beispiel, um sich vor einer Krankheit zu schützen.
Merci vielmals Ihnen daheim, dass Sie uns so Mail schreiben. Wir haben ja vorher von der Jugend auch noch geredet, Viktor Meier, Psychotherapeut und Psychiater, und da haben Sie gesagt, wir sind quasi auf die Lösung gekommen, dass man sagt, heute sind die Jugendlichen apolitisch, obwohl sie jederzeit überall alles konsumieren können. Und dann haben sie gesagt, da haben sie noch eine Ergänzung dazu, da würde ich ihnen jetzt gerne Gelegenheit geben, das noch anzubringen.
Ja, die Ergänzung ist die, dass die Jugendlichen sich einfach versuchen, in einer Welt zurechtzufinden, wo sie antreffen. Und die Welt ist im Augenblick so, dass im gesamten politischen Spiel der Staat, das heisst auch die demokratischen Strukturen und so weiter, eine viel kleinere Rolle spielt, weder nur vor 25 Jahren, und die Privatwirtschaft, das Geld etc. eine viel grössere. Das heisst, wenn jemand ein politisches oder ein kulturelles Engagement hat, ist er früher zu drei staatlichen Stiftungen und zum Kanton, um Geld überzukommen. Heute geht er zu ein paar multinationalen Firmen, die sponsern. Und das verändert natürlich Perspektiven. Die wollen wissen, wo muss ich her, damit ich noch einmal herkomme. Und der Staat ist das immer weniger. Und das erklärt für mich einen Grossteil von der Politikabstinenz. Mhm.
Der Staat, das ist unser Thema, das wir als nächstes und letztes ausgewählt haben. Was passiert, wenn ein ganzer Staat in eine unsichere Situation hineinschlittert? Was passiert mit einzelnen Leuten? Und wie sieht die allenfalls die Lösung daraus aus? Wir gehen kurz zurück in die Geschichte. Da gibt es verschiedene Episoden und verschiedene Momente, wo das passiert ist und dann Schreckliches daraus entstanden ist. Wir schauen aber auch die aktuelle Situation an, zum Beispiel Griechenland oder alle anderen Länder in Europa, die mit dem Euro, mit der Wirtschaft zu kämpfen haben. Unicorn haben wir gehört. Wir kommen in unserem Thema heute, das wir gewählt haben, an diesem Montagmorgen, Unsicherheit und wie wir damit umgehen zu einem wichtigen Thema, nämlich dann, wo sich eine ganze Nation in ein Feld hineinbegibt oder in ein Feld hineinkommt, wo die Unsicherheit der ganze Nation erfasst. Was passiert dann? Bei uns in der Sendung Der Kurt Imhoff, Soziologieprofessor, und der Viktor Meyer, Psychiater, Psychotherapeut. Es hat ja in der Geschichte, Kurt Imhoff, wenn man zurückblättert, schon ein paar Situationen gegeben, wo eine ganze Nation in eine Unsicherheit, in eine wirtschaftliche gekommen ist und dann ziemlich Happiges passiert ist. Ich erinnere zum Beispiel an die 30er Jahre, wo die Wirtschaft ja, am Boden war, weltweit, und dann daraus all die schrecklichen Sachen passiert sind.
Ja, also wichtig ist einfach, und das haben wir im Verlauf der Sendung schon ein bisschen betont, die Unsicherheitsreduktion ist Freund Findbilder, oder? Je stärker, dass man eigentlich den Eindruck hat, man wisse, wer der Find ist, desto stärker hat man auch wieder ein Sicherheitsgefühl. Das heisst, wir haben in Krisensituationen immer gesellschaftliche Polarisierung. Und tiefe Krisensituationen sind Umbruchsituationen. Also die letzte Weltwirtschaftskrise, jetzt haben wir ja quasi die nächste. Die letzte, der 30er Jahre, die hat einen Haufen verschiedene Gesellschaftsmodelle hervorgebracht. Also der Nationalsozialismus in Deutschland, der Austrofaschismus in Österreich, verschärfter Faschismus in Italien, dann Volksfrontbündnis, also ganz starke Polarisierungen zwischen Bürgerlichen und Linken in Spanien und in Frankreich, Königsdiktatur in Osteuropa. Das heisst, ganz stark polarisierende Gesellschaftsmodelle, die dann letztlich in den Zweiten Weltkrieg eingeführt haben. Das heisst, Krisen, die ein scharfes Freund-Findbild-Denken hervorrufen, eben zur Unsicherheitsreduktion, sind immer eine Gefahr, dass die dünne Firnis von der Zivilisation durchbricht und Barbarei wieder hervorkommt. Deshalb müssen wir unsere Demokratie gerade in Krisensituationen bewahren. Den Kampf und den Einsatz für Demokratie, für demokratische Entscheidungen, auch für Kompromisslösungen, sind gerade in Krisen wichtig.
Jetzt haben wir ja eine aktuelle Krise, oder? Die Euro-Krise, Griechenland, wo am Rand vom Konkurs steht, das ist immer noch nicht sicher, obwohl Rettungsbemühungen da sind von der EU Griechenland gegenüber. Aber ein drohender Staatsbankrott ist nach wie vor da. Das macht einen Haufen unsicher. Nicht nur die Griechen selber, sondern auch die, die rundherum wohnen. In welcher Verantwortung ist es denn, wenn so eine ganze Nation in einem kollektiven unsicheren Gefühl drin ist, das zu lösen? Wer muss das machen?
Ja, natürlich auch ein Bürger, die Bürgerinnen und Bürger, aber das politische Personal. Nur, das haben wir auch vorher schon gesagt, ein Teil vom politischen Personal profitiert eben von dieser Unsicherheit. Sie operieren mit Fremdbildern. Was wir jetzt erlebt, haben wir in den 30er Jahren auch schon erlebt, nämlich eine Renationalisierung. Der Nationalstaat wird wieder wichtig. Auch innerhalb von Europa beziehen sich viele populistische Bewegungen wieder aufs eigene Volk. Und das eigene Volk muss man schützen, beispielsweise davor, dass man den Griechen hilft oder den südeuropäischen Staaten hilft. Auch in der Schweiz ganz einen starken, ausprägten Nationalismus. Und das führt dann, oder hat in den 30er Jahren dann natürlich zu Auseinandersetzungen, politischer Art geführt. Das heisst, man hat sich auch in wirtschaftlicher Hinsicht wechselseitig wieder bekämpft. Und das ist das Letzte, was wir eigentlich brauchen können.
Jetzt sehe ich gerade kurz immer, dass wir eine unsichere Situation auf der Straße haben. Ich muss schnell die Gefahr melden. Verkehrsinfo DRS von 10.50 Uhr. Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer A6 Thun-Bern. Zwischen der Verzweigung Muri und der Verzweigung Wankdorf kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, Falschfahrer A6 Thun-Bern. Zwischen der Verzweigung Muri und der Verzweigung Wankdorf kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Wir sind mitten im Thema, was passiert, wenn eine ganze Nation in der gleichen Unsicherheit lebt. Wir haben jetzt das Beispiel auch von Griechenland angeschaut. Wenn Sie jetzt auf die Situationen eingehen, Kurt Imhoff, die man dort jetzt so beobachten kann und die von den Medien transportiert werden, das Volk wehrt sich ja dagegen, dass man derart einen Sparkurs fährt. Und es gibt auch Riots und es gibt chaotische Zustände teilweise. Was könnte daraus erwachsen? In Griechenland zum Beispiel hat es schon mal einen Militärumsturz gegeben. Könnte etwas Ähnliches wieder passieren, wenn die Bevölkerung sagt, nein, wir machen da gar nicht mit und so geht es jetzt aber gar nicht?
Was wir in Griechenland jetzt haben, ist teilweise Anarchie, also anarchistische Zustände. Das heisst, der Rechtsstaat kann sich in vielen Bereichen nicht mehr durchsetzen. Was er noch kann, ist, dass er gerade noch das politische Spitzenpersonal kann schützen, wenn es Auftritt hat. Aber auch das ist bereits schon gefährdet. An dem sieht man, wie sich Gesellschaften können auflösen können. Das heisst, der gesellschaftliche Zusammenhalt durch Polarisierung ist in Gefahr. In Griechenland würde ich einen Militärputsch jetzt nicht so erwarten, weil der 74er-Putsch hat dann doch für einen ganz ganz grundsätzliche Diskussion geführt in Griechenland über Demokratie. Es gibt also doch einen stark verankerten Wunsch nach Demokratie, oder Demokratie hat einen relativ hohen Wert. Allerdings, je tiefer das Krise geht, und was man jetzt in Griechenland macht, ist einfach es zu Tod sparen. Je tiefer das Krise geht, desto eher sind die demokratischen Entscheidungsfindungsprozesse gefährdet. Es ist also nicht klar, ob sich die gewählte Regierung tatsächlich an der Macht kann halten. Es steht spitz auf Knopf und man muss erwarten, dass die Legislaturperiode in Griechenland nicht zu Ende geführt werden kann, was sofort wieder auf die weltwirtschaftlichen Märkte wird zurückschlagen.
Mhm. Viktor Meyer, Psychiater, Psychotherapeut, die Jugend ist mir noch speziell ein Anliegen, oder? Wenn die so eine Situation erlebt wie jetzt in Griechenland, wo Perspektiven gleich null sind. Was passiert mit denen? Was passiert auf der psychologischen Ebene, wenn eine ganze Nation verunsichert ist und die die Zukunft mitbauen, da drin hängen und keine Aussicht auf Erfolg haben oder auf einen Job haben?
Wenn eine ganze Nation verunsichert ist, dann sind viele einzelne Leute verunsichert. Und ich denke, es gibt Phasen von Verunsicherung oder Phasen von Angst oder Phasen von anderen Schwierigkeiten im Leben von fast jedem Menschen. Es ist ja durchaus möglich, dass wir in der Zukunft auch wieder mal mit der Situation von nicht so sehr Krisen, aber Rezession konfrontiert sind. Also eine Zeit, wo alle weniger verdienen, weniger Geld zur Verfügung haben, das Materielle abnimmt. Und einzelne Menschen, die können mit dem umgehen. Da gibt es viele Beispiele. Leute können auf eine andere Art lernen leben. Sie können andere Werte ins Zentrum stellen. Sie können andere Sachen entdecken, die für sie wichtig sind, weder zum Beispiel materiellen Konsum. Mhm. Ob das in der ganzen Gesellschaft parallel möglich ist, das ist ein bisschen die Frage, ob es immer so schlimm muss laufen wie in den 30er Jahren oder ob es vielleicht einmal anders ist. Mhm.
Vielleicht noch die Frage am Schluss, was ist eine Art so Matschentscheid, Kurt Imhoff, dass es nicht ins Schlimmste reinkippt? Also ist es das Volk, Mittelstand, ist es die Jugend? Wer muss da den Karren ziehen?
Also matschentscheidend ist der Mittelstand. Also der Mittelstand, den wir heute haben, ist weniger ein vererbter Mittelstand. Das haben wir natürlich immer noch im Gewerbebereich, aber der Mittelstand, den wir heute haben, ist angestellt. Und der Mittelstand, den wir heute haben, ist relativ hoch verschuldet, also über Hypothekarschulden auch, um den Mittelstandsstatus nach aussen zu geben. Und der Mittelstand kann nicht so einfach verzichten. Das heisst, wir sagen, die materiellen Angewohnheiten sind wichtig. Wenn man dort rausgeht, geht man viel tiefer runter, als wenn man einen tiefen Bildungsabschluss hat und dann arbeitslos wird. Dort verliert man seine Freunde nicht. Aber wenn man aus dem Mittelstand rausgeht, dann verliert man seine ganze Lebenswelt, sein Lebensumfeld. Deshalb sind Ängste im Mittelstand immer die grösste Gefahr für den Erhalt von der Zivilisation. Wenn sich der Mittelstand radikalisiert, wenn der Mittelstand Fremdfindbilder als entscheidende Kriterien vom politischen Handeln anschauen, dann steht es schlecht mit dem Projekt von der Moderne.
Mhm. Wir hoffen, dass Sie daheim Ihnen die ein oder andere Anregung können mitgeben können. Lösungen, ganz schwierig natürlich in dem riesigen Thema von der Unsicherheit, aber vielleicht eine Anregung zum Nachdenken, dann wären wir schon zufrieden. Merci vielmals, dass Sie gemeldet haben. Danke vielmals für Ihre Telefon und auch meine beiden Gäste, Kurt Imhoff, Viktor Meyer, merci für den Besuch bei uns im Treffpunkt. Bitte. Eine Art Vorfreude. Mit dieser Vorfreude spielt das Programm von Schweizer Radio DRS1 nach den 11 Nachrichten in unserem Ratgeber. Die Vorfreude nämlich auf den blauen Stern. Keine Ahnung, wie der aussieht, wenn es Ihnen auch so geht wie mir. Es ist eine Pflanze, ein Blümchen, das weiss ich auf jeden Fall schon. Dann nachher hören Sie den Ratgeber ungefähr so am 10 ab 11.
Margarita, so nice to meet you. En tus brazos hoy me quiero inspirar. Macrina, señorita, no partes enseguida. Tonight's the night, stay with me. Am Freund hat man sich vorgestellt, im östlichen Lokal. Im Süden der Stadt, schon dort nicht zu haben. Doch ich habe sie gesucht. Dann habe ich sie gefunden. Am nächsten Tag verflucht. Ihre grosse Schwester habe ich zwar schon gekannt. Hat mich fast im Sack gehabt. Aber zu viel Prozent. Hola Margarita, so nice to meet you. En tu espresso soy me quiero inspirar. Ma grina señorita, no partes in seguida. Tonight's the night, stay with me. Dies Feuer ist aus dem Süden und aus Mexiko. Mutter hat sich eingekehrt, der Vater irgendwo. In die Augen funkeln, kalt und grün im Eis. Versprechen mir wem, versprechen das Paradies. Du bist so süß, am Rand auch richtig reiz. Hätte ich immer gern haben, gleich aus welchem Gefäß. Hola Margarita, so nice to meet you. En tus brazos hoy me quiero.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.